Guten Morgen, ihr Lieben. Stellt euch vor, wie sich plötzlich vor euren Augen der Himmel öffnet und ihr eine atemberaubende Vision erlebt. Ihr steht mitten in einem ehrfurchtgebietenden Tempel, so prächtig und heilig, dass es euch den Atem verschlägt. Ihr seht die gewaltige Pracht Gottes und spürt die Ehrfurcht, die euch droht zu überwältigen. Der heilige Gott thront hoch und erhaben. Sein majestätisches Wesen erfüllt den ganzen Raum. Er überstrahlt alles und seine Herrlichkeit ist so gewaltig, dass allein der Saum seines Gewandes den ganzen Tempel ausfüllt. Um ihn herum schweben himmlische Wesen. Mit donnernden Stimmen rufen sie einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Unter der Wucht ihrer Stimmen erbeben die Tempeltore und du stehst voller Angst und Schrecken davor. Diese eindrucksvolle Vision, dieses Erlebnis erschütterte den Propheten, den Mann Gottes Jesaja, bis in seine Grundfesten. Gott ist heilig, Gott ist absolut rein, Gott ist vollkommen makellos und er ist heilig und seine Herrlichkeit übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Heute wollen wir darüber nachdenken, was es bedeutet, vor einem heiligen Gott zu leben und was das für unser Leben zu tun hat. Ich muss zum Anfang sagen, dass diese Predigt für mich nicht besonders einfach ist. Heiligkeit ist kein einfacher Wesenszug Gottes. Heiligkeit Gottes ist ein Wesenszug Gottes, was sich unserem Verständnis entzieht. Und zu manchen Zeiten in der Vergangenheit haben die Menschen ganz intensiv vor Augen zu spüren bekommen, was es bedeutet, vor einem heiligen Gott zu leben. Aber heute ist es manchmal schwierig. Und ich glaube, dass dieses tiefe Verständnis über Gottes Heiligkeit ist heute vielleicht unter einer dicken Staubschicht verloren gegangen. Darum wollen wir heute gucken, was bedeutet Heiligkeit? Was bedeutet dieser kostbare Schatz, wenn wir über Gottes Heiligkeit nachdenken? Und zu Beginn wollen wir uns gleich einen Bibeltext anschauen aus Jesaja 6. Für mich gehört er zu den imposantesten Texten der Bibel, wenn es um das Wesen Gottes geht. Anschließend wollen wir versuchen, Heiligkeit, so gut es mir möglich ist, zu verstehen und dem anzunähern, was ist Heiligkeit. Und ich merke selbst, dass ich da schnell an meine Grenzen stoße, einen Begriff zu verstehen eines Gottes, der so unbeschreiblich ist. Aber wir wollen versuchen, Heiligkeit besser zu verstehen und dann auch sehen, warum Heiligkeit so kostbar und wertvoll ist. Denn Heiligkeit hat etwas mit unserem Leben zu tun. Und die Heiligkeit Gottes kann eine unglaubliche Faszination ausführen. Jesaja zittert vor der atemberaubenden Heiligkeit Gottes. Und in diesem Text bekommen wir einen Einblick in das Heiligtum des heiligsten Gottes, der höchsten und heiligsten Majestät. Und darum bitte ich dich, noch einmal aufzustehen aus Ehrfurcht vor Gott, wenn ich diesen Text jetzt für euch vorlese. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht und mit 2 seine Füße und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich, wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist gesühnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Worte des lebendigen Gottes, ihr dürft euch wieder setzen. Usia war der vielleicht beste König, den das Südreich Juda nach der Teilung vom Nordreich je hatte. Als Verwalter des jüdischen Reiches war er außergewöhnlich begabt und in militärischen Belangen ein guter und fähiger Führer, der große Siege im Krieg erreicht hatte. Unter seiner Führung blühte Juda auf und erlebte eine Zeit des Friedens, und sie erlebten einen Gott, der sich durch ganz viele Liebestaten über sie erbarmte und ihnen so viel Gutes tat. Aber jetzt stirbt dieser König um das Jahr 740 vor Christus, der so viel Gutes für sein Volk getan hat. Wenige Jahre vor dem Tod Usia gründete Romulus 753 die Stadt Rom. Einige Jahre später wird Rom, das Römische Reich, zu einem der größten und mächtigsten Reiche aller Zeiten. Für die Juden hatte das damals noch keine Relevanz, aber Jahrhunderte später, wenn sie durch die Römer fast zugrunde gegangen. Wenn Gott nicht auf dem Thron sitzen und seine schützende Hand über Israel gehalten hätte, wäre hier ihr Untergang besiegelt gewesen. Aber Jesaja bezeugt, Gott sitzt auf dem Thron, damals, heute und in alle Ewigkeit. Jesaja sieht in einer Vision Gott auf dem himmlischen Thron, einem Thron, der so viel höher und mächtiger ist als alle Regierungen, die je auf dieser Erde existiert haben und je auf dieser Erde existieren werden. Diesem heiligen Gott auf dem Thron, voller Macht und Autorität, steht Jesaja ungeschützt gegenüber, und er weiß, dass jeder, der Gott sieht, sterben wird. Nicht, weil Gott tötet, sondern weil kein Mensch die strahlende Heiligkeit Gottes aushalten kann. Jesaja zittert vor Angst vor diesem mächtigen König auf dem Thron. Aber Gott verhüllt sich. Jesaja berichtet nicht, dass er eine Person auf dem Thron sitzt. Er berichtet nur davon, dass allein der Saum des Gewandes, des königlichen Gewandes allein, den ganzen Tempel ausfüllt. Gott verbirgt sich. Gott verhüllt sich vor Jesaja. Und für uns ist das manchmal vielleicht eine schlimme Tatsache, dass wir Gott nicht erleben. Wir wünschen uns, Gott zu sehen. Aber Gott verhüllt sich. Aber umso mehr wir Gottes Heiligkeit verstehen, umso mehr verstehen wir, warum Gott sich verhüllt, warum Gott sich verbirgt, weil wir seine Heiligkeit nicht ertragen können. Einige Jahrhunderte später schreibt der Apostel Johannes, einer der engsten Vertrauten von Jesus, in seinem Evangelium eine faszinierende Erkenntnis über diese Szene, die Jesaja erlebt hat. In seinem 12. Kapitel, in den Versen 37 bis 43, beschreibt er oder zitiert er Worte aus diesem Kapitel von Jesaja 6. Und dann macht er unmissverständlich deutlich, dass hier Jesus Christus vor seiner Menschwerdung in makelloser Majestät auf dem Thron sitzt. Johannes sagt, Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Auf ihn bezogen sich seine Worte. Wenn wir Jesaja 6 lesen, diesen König auf dem Thron sehen, dann sehen wir Jesus Christus. Und damit drückt Johannes eine ganz wunderbare Wahrheit aus. Jesus war nicht nur ein guter Mensch. Er war nicht nur ein begnadeter Redner. Er war nicht nur ein Heiler oder ein Retter von Menschen. Er war der König der Könige auf dem Thron. Er ist Jahwe. Er ist Gott. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass Jesus Christus der wahre Gott ist. Um den Thron herum schweben himmlische Wesen. Sie werden Seraphim genannt, und wir haben eben schon in dem Lied davon gesungen. Dies ist die einzige Stelle in der Bibel, wo von diesen himmlischen Wesen berichtet wird. Wir wissen nicht genau, wie diese Wesen genau aussahen, aber was wir sehen, ist gewaltig. Sie werden beschrieben, dass sie 6 Flügel haben. Und mit zweien von diesen Flügeln schweben sie vor dem Thron Gottes. Gleichzeitig haben sie zwei Flügel, mit denen sie ihr Antlitz vor der Heiligkeit Gottes verdecken. Und gleichzeitig haben sie zwei Flügel, mit denen sie aus Ehrfurcht vor Gott auch ihre Füße bedecken. Seraphim bedeutet so viel wie die Brennenden. Und ihre heilige Aufgabe ist es, wie ein heiliger Chor vor dem Gott des Himmels und der Erde zu schweben und ununterbrochen ihn zu loben und zu sagen, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Und wenn die Seraphim Gott anbeten, bezeugen sie Jesus als den allmächtigen Gott. Und wenn ihre Stimmen donnern, dann beben die Torschwellen des Tempels und der ganze Raum füllt sich mit Rauch. Alles, was Jesaja in diesem Moment noch tun kann, ist voller Todesangst zu beten. Wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte, unreine Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt oder unrein ist. Und direkt mit diesem Aufschrei fliegt einer der Seraphime zu Jesaja mit einer glühenden Kohle. Er berührt Jesajas Mund und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Diese Begegnung mit dem allmächtigen Gott macht Jesaja zu einem der größten Propheten aller Zeiten. Heute geht es um Jahwe, den Heiligen. Daher werde ich die Vision an dieser Stelle jetzt unterbrechen. Und ich glaube, was deutlich wird, ist dieser große Abstand zwischen Mensch und dem heiligen Gott. Heiligkeit, es ist das Wesen Gottes. Und ich versuche mal so ein bisschen zu beschreiben, was Heiligkeit bedeutet. Wenn wir zurück zu Usia, diesem guten und bemerkenswerten König, kommen, über den viel Positives berichtet wird, dann lesen wir auch, dass Jesaja einen fatalen Moment in seinem Leben hatte. Einen Moment, der uns die Heiligkeit Gottes vor Augen malt. Wir finden seine Lebensgeschichte im zweiten Buch der Chroniken in Kapitel 26 und ich lese euch diesen einen Vers einmal vor. Doch die Macht stieg ihm zu Kopf. Er wurde überheblich und verging sich an Jahwe, seinem Gott, indem er in den Tempel Jahwes eindrang, um Weihrauch auf dem Räucheraltar zu verbrennen. Das war alles. Hosea geht in den Tempel und opfert Weihrauch. Er lässt sich dabei auch nicht von 80 Priestern davon abhalten, die ihm entschieden entgegentreten und ihm zeigen, dass das, was er gerade tat, eine Schande vor Gott war. Aber Usia machte vor Wut einfach weiter. Diese Priester sagen zu ihm, dir, Usia, steht es nicht zu, Jahwe Räucheropfer zu bringen. Das ist nur den geweihten Priestern, den Söhnen Aarons, erlaubt. Verlass das Heiligtum. Du hast dich gegen Jahwe, gegen Gott vergangen. Bei ihm kannst du damit keinen Ruhm ernten. Da wurde Usia zornig, als er bereits sein Räuchergefäß in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über die Priester zornig wurde, brach der Aussatz an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn am Räucheraltar. Das war das heilige Gesetz Gottes. Und Usia brach dieses Gesetz. Im gleichen Moment, wo er Widerstand gegen Gott ausübt, brach ein Aussatz, eine Hautkrankheit an seiner Stirn aus. Er wurde unrein und durfte nie wieder in den Tempel Gottes treten. Bis zu seinem Tod musste er abgesondert in einem Haus leben. Seine Regierungsgeschäfte übergab er an seinen Sohn Jotham und er durfte nie wieder in den Tempel Gottes gehen. Und ich finde diese Geschichte ganz schrecklich. Wie kann Gott es zulassen, ja nicht nur zulassen, dass dieser einzige Fehler, den er gemacht hat, dazu führte, dass er nie wieder in den Tempel gehen darf und nie wieder als König dienen kann? Usia hat sich einmal im Tempel an der Heiligkeit Gottes vergangen und Gott nahm diesem guten König seine Königswürde für immer ab. Es wird nicht berichtet, dass Gott ihn als Mensch oder als Gläubiger verworfen hat. Aber sein Königtum war hier zu Ende. und er war ausgeschlossen vom Tempel. Heiligkeit. Heiligkeit ist ein Wesenszug Gottes, der mir ehrlich gesagt schwer fällt zu beschreiben, zu erklären und dann auch Heiligkeit zu leben. Wenn wir über Gottes Liebe jubeln, uns an Gottes Treue freuen oder über Gottes Schönheit staunen können, so ist Gottes Heiligkeit ein Wesensmerkmal von ihm, das uns erschrecken kann. Erschrecken aber gleichzeitig auch in Staunen versetzen kann. Faszinierend auf Gott blicken, den Heiligen. Heiligkeit ist dabei mehr, als dass man eine moralisch-ethisch gute Person ist. Und wenn wir in der Bibel die Stellen mit heilig nachschlagen, dann finden wir ganz viele Stellen in der Bibel, wo es gar keine moralische Komponente irgendwie in dem Text gibt. Und ich will euch ein paar Beispiele nennen. Es gibt einen heiligen Boden, auf dem Mose stand, als er Gott begegnet ist, als er seine Schuhe ausziehen musste und Gott ihm seinen Namen Jahwe offenbart hat und als Retter seines Volkes Israel ausgesandt hat. Es gibt heilige Versammlungen oder den heiligen Sabbat, an denen niemand einer normalen Arbeit nachgehen durfte. Diese Tage gehörten Gott allein. Es gibt heilige Kleidung, die explizit für die Priester gemacht worden ist und die für nichts anderes benutzt werden durften. Es gibt heilige Personen, die sich von unreinen Dingen fernhalten mussten oder ferngehalten haben und unrein in dem Sinne auch alles, was irgendwie mit dem Tod zu tun hatte. Heilig wird damit alles bezeichnet, was für die Nähe Gottes bestimmt ist. Egal, ob das dann Personen sind, ob das Gegenstände sind, ob das bestimmte Bereiche sind oder ob das bestimmte Zeiten sind. Geheiligtes wird vom normalen Gebrauch für Gott ausgesondert. Wenn du also eine Schale hast, die für Gott ausgesondert wird, dann darfst du sie nicht mehr für dein Frühstücksmüsli verwenden. Und darum ist heilig nicht unbedingt eine moralisch gute Person, sondern es ist viel mehr, auch wenn Moral viel damit zu tun hat, aber es ist mehr als Moral oder Ethik. Und ich versuche euch das mal mit einem Vergleich zu erklären, den ich in der Vorbereitung gehört habe und der mir geholfen hat, ein bisschen mehr zu verstehen, was Heiligkeit bedeutet, warum Heiligkeit so faszinierend und gleichzeitig so gefährlich ist. Gott ist einzigartig und er ist absolut gut. Und ich will Heiligkeit mal mit unserer Sonne vergleichen. Dieser Sonne, dieser helle Punkt am Himmel, der sich im Winter immer so gut versteckt. Und dieser Vergleich ist der Versuch, dieses Thema ein bisschen greifbarer, ein bisschen verständlicher zu machen. Die Sonne ist in unserem Sonnensystem absolut einmalig, einzigartig. Sie ist gewaltig und in einer gewissen Weise ist sie auch die Quelle des Lebens. Ja, sie spendet uns Wärme, sie spendet Licht und ohne Wärme und Licht könnte nichts auf dieser Erde existieren. Nichts könnte leben. Wenn wir jetzt mal die Sonne als heilig, als einzigartig vergleichen, dann wissen wir, dass die Sonne unglaublich intensiv ist. Und wir wissen, dass umso näher man in die Sonne, zur Sonne kommt, umso intensiver wird die Sonne. Und es gibt nichts, was auch nur annähernd in die Nähe der Sonne kommen kann, ohne vernichtet zu werden. Der ganze Bereich um die Sonne ist völlig außerhalb unserer Wahrnehmung. Nichts kann dahin, kein Objekt kann in die Nähe der Sonne kommen. Sie ist zu intensiv. All das Gute der Sonne, Wärme und Licht, ist zu intensiv für uns Menschen. Wir können es nicht ertragen. Und vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen, warum Jesaja so voller Angst und Schrecken vor dem Thron Gottes stand. Gott ist gut. Gott ist einzigartig. Gott ist vollkommen makellos. Aber seine Nähe ist zu intensiv, als dass wir Menschen sie ertragen könnten. Und aus diesem Grund ist die Geschichte um Hosea auch so schwierig. Der Tempel in Jerusalem war der heilige Ort der Gegenwart Gottes. In diesem Tempel gab es einen heiligen Bereich. Und dann gab es einen noch heiligeren Bereich, das Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten stand die Bundeslade und auf dieser Bundeslade thronte der lebendige Gott. Und darum war dieses Heiligtum so besonders geschützt und durch Regeln war es verboten. Nur zu bestimmten Zeiten oder nur bestimmte Personen durften überhaupt in diesen Bereich gehen. Und in diesen allerheiligsten Bereich nur der höchste Priester und auch nur einmal im Jahr. Es gab genaue Regelungen, wer was und wann durfte und Osia brach diese Regel. Und wenn du in der damaligen Zeit in die Gegenwart Gottes eintreten wolltest oder in Gottes Land leben wolltest, dann musstest du moralisch, aber auch rituell rein sein. Du warst nicht gezwungen, in der Gegenwart Gottes zu leben, aber wenn du da leben wolltest, wenn du bei Gott leben wolltest, dann musstest du dich beispielsweise von allem fernhalten, was irgendwie mit dem Tod zu tun hat. Beispielsweise Tierkadaver durftest du da nicht anfassen. Wenn du sie angefasst hast, warst du unrein. Das bedeutet nicht, wenn du unrein warst, dass du gesündigt hast oder so. Das bedeutet einfach nur, dass du in einem Zustand der Unreinheit nicht in den Tempel, in die Gegenwart Gottes gehen durftest. Wenn du beispielsweise mit zerrissenen und dreckigen Klamotten auf eine Hochzeit gehst, dann ist das sicherlich sehr unangemessen. Und ich vermute, wahrscheinlich wirst du auch nach Hause geschickt. Aber im Vergleich haben wir es hier nicht mit Menschen zu tun, mit der Hochzeitsgesellschaft, sondern wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, mit dem heiligen Gott, der eine unendliche Reinheit hat. Und darum gab es in Israel verschiedene Vorschriften, wie du dich wieder reinigen konntest, wenn du unrein geworden bist. Wenn das geschehen war, wenn du gereinigt bist, ist wieder alles gut. Das einzige Problem war nur, in einem Zustand der Unreinheit, in einem Zustand der Sünde, in die Nähe Gottes zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, dass sie wussten, wann sie zu Gott kommen durften und wann nicht. Und wir leben heute in einer anderen Zeit und unter anderen Umständen. Aber wir sollten uns vor Augen halten, dass Gott definiert, was gut und was böse ist, was rein und was unrein ist, was in Gottes Nähe kommen darf und was nicht in Gottes Nähe kommen darf. Und diese Unreinheit sehen wir wieder bei Jesaja, wie er vor dem Thron Gottes steht. Da heißt es, da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist gesühnt. Die Berührung mit der glühenden Kohle ist an dieser Stelle der gnädige Akt Gottes, um Jesaja nicht nur am Leben zu erhalten, sondern ihn zu einem heiligen Propheten zu machen. Er wird von einem normalen Menschen zu einem heiligen Propheten, abgesondert vor Gott. Und in dieser Stelle sehen wir schon eine kleine Vorausschau auf das grandioseste und beste Ereignis, das die Welt je gesehen hat. Wenn du etwas Unreines berührst, dann überträgt sich diese Unreinheit auf dich. Wenn du sündigst, dann überträgt sich die Sünde auf dich und du bist ein Sünder. Und in diesem Zustand bist du ausgeschlossen von der Nähe Gottes. Aber hier wird alles neu. Dieser heilige und reine Gegenstand, diese glühende Kohle berührt Jesaja. Und in diesem Moment überträgt sich die Reinheit dieser Kohle von Gott auf Jesaja und er wird selbst rein. Dadurch wird Jesaja in Gottes Gegenwart nicht vernichtet, sondern verändert. Und das ist die alttestamentliche Basis für das, was jetzt kommt. Mit Jesus kommt die große Wende und die größte Geschichte aller Zeiten steuert auf ihren Höhepunkt zu. Denn durch Jesus passiert etwas Gewaltiges. Anstatt dass wir selbst irgendwie rein werden müssen, damit wir zu Gott kommen können oder in den Tempel gehen dürfen, kommt Jesus aus dem Tempel Gottes, das haben wir in Jesaja gesehen, wo Jesus auf dem Thron Gottes sitzt, kommt Jesus aus dem Tempel auf diese Erde, um uns reinzumachen. Und darum ist Jesus am Kreuz gestorben, um bildlich gesprochen mit seinem Blut, das er vergossen hat, uns reinzuwaschen. Dieser gewaltige König auf dem mächtigen Thron im himmlischen Tempel, dessen majestätischer Gewandsaum den ganzen Tempel ausfüllt, dessen himmlische Wesen ihn ununterbrochen voller Liebe und Lob zusingen, dieser König der Könige, dieser Herr aller Herren, dieser Schöpfer von allem, kommt auf die Erde und berührt unreine Menschen. Er berührt Ausgestoßene, er berührt Kranke, er berührt sogar Tote und er berührt Sünder. Alles Menschen, deren Unreinheit sie normalerweise aus Gottes Gegenwart ausgeschlossen hat. Und in diesem Moment überträgt sich die heilige Reinheit Gottes auf diese Menschen und sie dürfen in die Nähe Gottes kommen. Jesus ist die absolute Verkörperung von Gottes Heiligkeit. Und es ist ganz spannend, denn Markus 1, Vers 24 wird Jesus von einem Dämon beschrieben. Stellt euch das mal vor, da ist ein Dämon, der spricht zu Jesus und bekennt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und so lebte Jesus auf dieser Erde, so handelte er und so starb er als der Heilige Gottes. Und so heiligt er Menschen, damit sie Kinder Gottes werden. Das ist übrigens der Grund, warum die Bibel Kinder Gottes als Heilige nennt. Nicht, weil sie ein moralisch gutes Leben haben oder moralisch perfekt sind, denn das sind sie ja ganz offensichtlich nicht, sondern weil Jesus Christus sie heiligt. Und jetzt der Heilige Geist in den Kindern Gottes lebt. Dadurch leben alle Nachfolger von Jesus auch in seiner heiligen Nähe. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Jesu Liebhaber sind Heilige durch Jesus. Das wird mein nächster Punkt sein. Und es ist auch mein letzter Punkt für heute, den ich mit euch teilen will. Letzte Woche haben wir über Jahwe den Liebenden gesprochen. Gottes Liebe durchdringt sein ganzes Wesen und jede seiner Eigenschaften ist untrennbar mit seinen anderen Eigenschaften verbunden. Und so ist es auch mit der Heiligkeit. Gott hat eine heilige Liebe. Gott hat eine heilige Treue. Gott hat eine heilige Gerechtigkeit. Das ist der erste Punkt, um den es mir heute geht, den ich wünsche mir, dass wir uns den verstehen. Gott ist heilig. Das zweite ist, Gottes Wesen in Jesus Christus nimmt Gottes Wesen Gestalt an. Ich lese euch ganz kurz aus Kolosser 2, Vers 9 vor. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Also das sind die zwei Punkte, die mir ganz wichtig sind. Gott ist heilig und Jesus ist heilig, weil er Gott ist. Und jetzt lese ich euch noch Römer 8, Vers 29 vor. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Kleine Zwischenbemerkung, damit sind die gemeint, die Gott lieben. Die sind jetzt angesprochen, die, die Gott lieben und die sind gemeint. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn, also Jesus Christus, gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wir können durch Jesus Christus, dem heiligen Gott, ähnlicher werden. Das führt uns von der Heiligkeit Gottes, dieser überragenden Majestät aus Jesaja 6, zu Jesus, dem Sohn Gottes, der am Kreuz für unreine Sünder starb, damit alle, die Jesus Christus lieben, rein werden und die Nähe Gottes genießen dürfen. Und darum ist die göttliche Aufforderung aus 3. Mose 19, Vers 2 auch nicht verwunderlich. Da heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das sagt der lebendige Gott, ihr sollt heilig sein. Nicht, weil ihr so gut seid, nicht, weil ihr euch so schön anstrengt oder so toll ausseht. Ihr sollt heilig sein, weil Gott heilig ist. Ihr sollt eurem Wesen nach meiner Heiligkeit entsprechen, meiner Makellosigkeit und meine Heiligkeit soll auf euch abfärben. Damit ist Heiligkeit keine Option eines christlichen Lebens, das ich irgendwie dazu buchen kann, wenn ich mag. Heiligkeit ist ein Grundrecht eines Christen, eines christlichen Lebens. Und diesen Vers habe ich zu Gott dem Liebenden schon letzte Woche zitiert und ich will es nochmal machen. In Epheser 1, Vers 4 lesen wir, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben haben, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Alle Kinder Gottes sind zu einem heiligen Leben berufen. Das ist der Grund unserer Rettung, dass wir aus einem sündigen, unreinen Leben herausgerissen werden, um ein heiliges Leben zu führen, damit Gott geehrt wird, damit die Herrlichkeit Gottes strahlt in den Leben der Kinder Gottes. Das war Gottes Plan von Anfang an. Das ist unser Geburtsrecht als Kinder Gottes. Und darum schreibt der Autor des Hebräerbriefes in Kapitel 12, Vers 10 auch, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Bemüht euch um ein heiliges Leben, strebt nach Heiligung, dann werden wir Gott sehen. Und wenn wir an Jesaja denken, wissen wir auch warum. Ich weiß, Heiligung ist unangenehm. Es kostet mich etwas. Es kostet mich mein Leben. Es kostet mich meine Wünsche, meine Begierden. Es kostet mich das Recht auf Dinge zu haben. Es kostet mich viel. Aber in der Heiligung, wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann ist das was Wunderbares. Dann lernen wir mehr über Gott zu staunen. Dann werden wir seine Liebe auch immer mehr erfahren und ihn immer mehr lieben. Und in der Vorbereitung habe ich einen Artikel gelesen von Scott Hubbard, der für mich einen völlig neuen Begriff geprägt hat. Er hat den Begriff geprägt, christuslose Heiligkeit. Und im Prinzip geht es darum, wenn wir x Minuten in der Bibel lesen plus y Minuten beten, ja, und das Ganze mal x oder z Tage der Woche machen, dann werden wir am Ende heilig sein. Und wenn wir dann noch eine Schippe drauflegen wollen, um schneller in der Heiligung zu wachsen, um schneller besser zu werden, dann könnten wir auch noch die Teilnahme an Kleingruppen, an Mitarbeit in der Gemeinde, an Fasten, an Evangelisation und so weiter hinzufügen. Aber wenn wir das machen, dann sind wir am Ende vielleicht etwas Christusbundmäßiger. Vielleicht sind wir etwas ähnlicher als andere in der Gemeinde und wir gleichen uns so ein bisschen an. Aber es heißt nicht, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich glaube, wir machen uns etwas vor, wenn wir davon ausgehen, dass gewisse Tätigkeiten uns automatisch heiliger machen, uns automatisch näher zu Gott bringen. Wenn wir davon ausgehen, dass all das Sinn macht, wenn wir Jesus aus all dem ausklammern. Ohne Jesus macht all das keinen Sinn. So funktioniert der christliche Glaube nicht. Christuslose Heiligkeit. Und es hat mich persönlich sehr bewegt, darüber nachzudenken. Wo mache ich Dinge, wo es nicht um Jesus geht? Wo lese ich die Bibel, wo es nicht um Jesus geht? Wo bete ich, wo es nicht um Jesus geht? Wo lebe ich, wo es nicht um Jesus geht? Und ich will mich jetzt noch mal kurz am Ende der Predigt auf ganz dünnes Eis bewegen. Ich weiß, dass ich als Hesse immer schwäbischer werden kann. Aber ich werde niemals ein echter, gebürtiger Schwabe werden. Warum? Weil die Schwaben, entschuldigt, wenn ich das so sage, niemals so sehr abfärben werden wie Jesus Christus, wie die Nähe Jesus. Der heilige Gott, Jesus Christus, kam auf diese Erde, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Er schenkt uns die Gnade, dass sein vollkommenes Leben aus der Begegnung mit Jesus zu unserem Leben wird. Hebräer 13, Vers 12, deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden, um durch sein Volk, um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Aus uns heraus sind wir nicht heilig Und aus uns heraus werden wir nie heilig werden. Egal wie sehr wir uns anstrengen oder auf Gottes Gnade hoffen. Aber Jesus starb außerhalb der Stadtmauern, um am blutigen Kreuz für dich und für mich zu sterben und uns reinzuwaschen. Der Heilige Gottes starb am dreckigen Kreuz und bietet uns wahre Heiligkeit an. Durch unsere Liebe an den, der sein teures Blut für uns vergossen hat, wurden wir heilig und jetzt dürfen wir das leben. Wie? Durch den Blick auf Jesus. Abschließend lese ich euch diesen Vers vor. Aus 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Es ist das Werk seines Geistes. Schau auf Jesus, wenn du Bibel liest oder betest. Schau auf Jesus, wenn dich die Sünde überrennt oder du voller Sorgen auf den nächsten Tag schaust. Schau auf Jesus, wenn du überfordert bist oder wenn du unterfordert bist. Schau auf Jesus, wenn du aufstehst oder wenn du abends zu Bett gehst. Schau auf Jesus, denn wo das geschieht, gelangt die heilige Gegenwart Gottes durch Jesus Christus in die Kinder Gottes, in uns, sodass die heilige Herrlichkeit Gottes in dieser Welt Leben, Heilung und Hoffnung hervorbringt. Jesus ist der Heilige Gottes. Und alles Weitere dürft ihr in eurer Kleingruppe dann miteinander besprechen und vertiefen. Lasst uns noch beten. Jesus Christus, du bist der Heilige auf dem Thron. Du bist der ewige Gott. Du sitzt als König der Könige, als höchste Majestät auf dem Thron. Und du kommst aus der Herrlichkeit des Himmels zu uns Menschen, in den Schmutz dieser Welt, in den Dreck dieser Welt, um uns zu heiligen, um Menschen zu dir zu ziehen. Du stirbst am blutigen Kreuz, damit wir zu dir kommen dürfen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier oder zu Hause, dass deine heilige Gegenwart uns berührt, dass du uns zu dir führst, egal ob wir schon dich kennen oder noch dich nicht kennen, egal ob wir Kinder Gottes sind oder nicht, aber ich bitte dich, dass deine heilige Gegenwart uns berührt, dass wir deine heilige Gegenwart erfassen und dass du unser Leben veränderst, dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir dir immer ähnlicher werden und dass deine Herrlichkeit durch uns leuchtet, dass wir in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in der Gemeinde und in der ganzen Umgebung als Lichter von dir strahlen, dass deine Herrlichkeit und deine Heiligkeit strahlt durch uns in diese Welt. So bitte ich dich, dass du uns segnest, dass du uns bewahrst und dass deine Heiligkeit in uns leuchtet. Dir zur Ehre und uns zur Freude. Lob sei dir, du großer und heiliger Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Amen.